Du sag mal, Helmut, wie geht es dir?
Willst du das wirklich wissen oder erwartest du Danke gut?
Nein, ich will es wirklich wissen.
Ach, weißt du, ich habe ein beklemmendes Gefühl. Ich empfinde, dass wir wirklich in dunklen Zeiten leben. Aber ich muss mich wohl outen. Einerseits habe ich ein beklemmendes Gefühl, andererseits versuche ich damit so umzugehen, dass ich nicht resigniere, dass ich Grund zur Hoffnung und Zuversicht habe. Aber wie geht es mir? Ich empfinde, wir leben in Zeiten des abnehmenden Lichts.
In Zeiten des abnehmenden Lichtes? Wie kommst du denn da drauf?
Also ich habe ein Buch gelesen von Eugen Ruge, In Zeiten des abnehmenden Lichts. Also keine Angst, ich habe auch das Neue Testament hier, ne?
Und ja, was gibt es da in Zeiten des abnehmenden Lichtes in dem Buch?
Das ist eine Familiengeschichte, also Sachen, die sich wirklich ereignet haben. Und zwar, es ist das Leben einer deutschen kommunistischen Familie. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, nach der Machtübernahme durch die Nazis, schickte ein deutsches kommunistisches Paar seine halbwüchsigen Söhne nach Moskau in Sicherheit. Zunächst ging es ihnen gut, dann wurden sie jedoch verhaftet und in ein Arbeitslager gesteckt, weil sie Deutsche waren. Einer der Söhne kam dort um, er verhungerte. Der Überlebende heiratete eine Russin und kehrte nach Deutschland in die DDR zurück. Er wurde Professor. Er traf dort seine Eltern wieder, die die Nazi-Diktatur in Mexiko überlebt hatten. Diese waren starkköpfige Kommunisten. Sie wollten nicht wahrhaben, was Stalin ihren Söhnen angetan hatte. Und es ist 1989. Es sind die letzten Tage der DDR. Und ein Enkelsohn dieser privilegierten Familie ist in den Westen abgehauen. Das Buch hat der Vater dieses Republikflüchtlings, Eugen Ruge, geschrieben. Er gab ihm den Titel In Zeiten des abnehmenden Lichts. Er wollte aufzeigen, wie die Hoffnung auf eine bessere Welt an den Widersprüchen des real existierenden Sozialismus begraben wurde.
Aber ich bin jedoch froh, dass die Zeiten des real existierenden Sozialismus in der DDR vorbei sind.
Ja gut, das bin ich auch. Aber nach dem Lesen des Buches konnte ich keine Schadenfreude empfinden. Mir taten die Menschen leid, denen klar wurde, dass von ihren Idealen nichts übrig blieb, dass sie so enttäuscht wurden.
Nun gut, aber du hast gesagt, dass du ein beklemmendes Gefühl hast, dass auch wir in Zeiten des abnehmenden Lichtes leben. Wie meinst du das? Politisch oder christlich oder wie?
Also zunächst habe ich ein ungutes Gefühl. Es kommt mir vor, als ob wir in düsteren Zeiten leben. Irgendwie finde ich die ganze Weltlage bedrohlich. Ich habe das Gefühl, dass ein dunkler Schatten über mir liegt. Andererseits bin ich Christ und möchte wissen, was die Bibel dazu sagt. Wie soll ich als Christ damit umgehen? Wie soll ich darauf reagieren?
Nun, im Matthäusevangelium finden wir die Endzeitreden Jesu. Und vielleicht helfen sie dir zu verstehen, in welchen Zeiten wir leben.
Also kluge Gedanken über die Endzeit kannst du von mir nicht erwarten. Dir müsstest du dich schon an belesene Theologen wenden. Nur die äußern sich kaum dazu. Und ein dunkles, bedrohliches Lebensgefühl hat es auch früher gegeben.
Hat es das nicht zu allen Zeiten gegeben? Ja, ich erinnere mich noch an die 70er, 80er Jahre in Westdeutschland. Die Morde und Geiselnahmen der RAF, der Roten Armee-Fraktion, schürten die Angst. Und dann war da noch das Wettrüsten und die atomare Aufrüstung, die Angst vor einem Atomkrieg.
Ja, du hast recht, aber die gesamten Umstände waren doch irgendwie anders.
Aber wenn du kein Endzeitversteher und Erklärer bist, du hast doch sicher dennoch in die Endzeitreden Jesu im Matthäusevangelium geschaut. Ist dir etwas Besonderes ins Auge gesprungen?
Ja, ein Vers hat meine Aufmerksamkeit erregt. Oder zwei Verse. Matthäus 24, die Verse 12 und 13. Da steht: Weil die Gesetzesverachtung überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten.
Nun, dass die Gesetzesverachtung überhand nimmt, Gottes gute Gebote immer weniger gelten, das ist offensichtlich. Da wird ein Zugbegleiter totgeschlagen, weil er nach dem Fahrschein fragt. Nur ein Beispiel für Gesetzlosigkeit. Dennoch ist der zweite Teil der Aussage gefährlich.
Gefährlich, wie denn das?
Wir sind leicht versucht zu denken, das Problem ist die mangelnde, die erkaltete Liebe der anderen.
Der anderen.
Aber wir sollten uns fragen, ist meine Liebe erkaltet? Kann, muss ich vielleicht zur ersten Liebe zu Jesus zurückkehren?
Wenn wir das tun, zur ersten Liebe zurückkehren, dann wird uns Rettung verheißen. Denn im Vers 13 heißt es, aber wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet. Und ich beziehe das auf die Liebe. Aber was kann ich tun, um zur ersten Liebe zurückzukehren?
Ich sollte mir die Frage stellen, schlägt noch mein Herz für Jesus? Wie war es damals, als ich zum Glauben kam? Oder sollte ich vielleicht meine Beziehungen überprüfen? Sind meine Taten noch durch Liebe getragen oder nur noch Pflichterfüllung? Oder vielleicht sollte ich einen Neuanfang machen. Ich entscheide mich bewusst, die Beziehung zu Jesus in den Mittelpunkt zu stellen.
Deine erste Liebe zu Jesus, wie war die?
Ich war überwältigt davon, dass Gott mich liebt, dass es Sündenvergebung gibt. Ich war sein Geliebtes und bin es immer noch, sein geliebtes Kind. Ich habe eifrig in der Bibel gelesen, um Jesus besser kennenzulernen. Und ich habe die Gemeinschaft mit anderen Christen gesucht. Mir war es wichtig, die Botschaft von der Liebe Gottes mit anderen zu teilen und weiterzusagen.
Neuanfang, Rückkehr zur ersten Liebe, das sind wichtige Schritte. Aber noch ist das Gefühl der Bedrohung und der Dunkelheit da.
Du hast gesagt, dass die jetzigen Umstände dir Angst machen, anders sind als damals in den 70er und 80er Jahren. Aber was ist denn anders?
Also ein Politiker sagt heute etwas, es ist seine Meinung. Anstatt sachlich darauf zu reagieren, erfolgt in den sozialen Medien ein Shitstorm. Er wird in Fäkaliensprache beschimpft. Es ist so viel Hass da und es wird gepostet, wir haben deine Adresse, wir kennen deine Familie und es gibt sogar Morddrohung. Das gab es damals nicht. Und dann ist für mich dann noch die Frage der Wahrheit. Heute werden wir mit Fake News überschüttet. Da gibt es alternative Fakten. Es wird bewusst gelogen und frech behauptet, auch das ist die Wahrheit. Mir werden nicht unterschiedliche Sichtweisen auf Ereignisse mitgeteilt, sondern ein Algorithmus stellt fest, was ich hören, sehen oder lesen will. Mir wird das als die Wahrheit geliefert.
Oder auch, was ich hören soll oder lesen soll. Wenn ich in die sozialen Medien gehe, dann sortiert der Algorithmus die angebotenen Nachrichten aus. Erstens, was will ich sehen, lesen oder hören? Zweitens, oder was soll ich sehen, lesen oder hören?
Einfluss auf den Algorithmus haben die Inhaber der Tech-Konzerne. Das sind Elon Musk für X, Zuckerberg für Meta, Jeff Bezos für Amazon, Bill Gates und noch andere. Dazu kommen noch die Autokraten wie Trump, Putin oder Xi Jinping. Nur um die Allzumächtigen zu nennen. Sie empfinden sich als die mächtigen Herrscher dieser Welt. Wir sollen ihnen gefügig sein. Das müssen wir nicht. Wir sollten sie auch nicht beschimpfen, sondern Jesus hat uns beauftragt, für sie zu beten. Und das tue ich auch. Ich finde weder Trump noch Putin unbedingt als Sympathieträger für mich, aber ich bete jeden Tag für sie, dass Gott sie erleuchtet.
Hast du einen Vers aus der Bibel, der das Wesen der Mächtigen beschreibt und bestätigt?
Ja, in Lukas 22, Vers 25 steht, da sagte Jesus zu ihnen, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein.
Wir können zwar die Tech-Giganten abwählen, die überaus mächtigen Autokraten jedoch nicht. Dennoch müssen wir nicht resignieren. Wir als Christen sind handlungsfähig. Erstens, wir dürfen nicht in den Shitstorm einstimmen. Wir haben die Möglichkeit und den Auftrag, Fürbitte zu leisten. Sie, die Mächtigen, in das Licht Jesu zu stellen, ihnen zu wünschen, dass der Heilige Geist sie berührt und sie, wo nötig, zur Umkehr führt. Es kommt darauf an, wie wir miteinander umgehen. Dabei kommt es nicht auf das Herrschen, das Bestimmen an. Es geht um das Dienen, indem wir einander liebevoll dienen, indem wir fragen, was braucht der andere, bringen wir Licht und Hoffnung in diese Welt. Gemeinde hat diesen Auftrag. Ich habe diesen Auftrag, ganz anders zu sein als die Welt, zu zeigen, es geht anders. Wir können zeigen, in Kirchen und Gemeinden geht es anders, zu als in der Welt. Daran müssen wir arbeiten und uns messen lassen.
Dem anderen dienen, das fällt einem nicht so zu, das ist eine Willensentscheidung. Wenn wir das tun, bringen wir Hoffnung in diese Welt, auch wenn wir uns nur als ganz kleine Lichter empfinden. Ich erinnere an Luzi, das kleine Licht wurde wahrgenommen. Das kleine Licht vertrieb Luzis beklemmende Angst. Weil Jesus das Licht dieser Welt ist, dürfen auch wir Licht sein.
Bei all den Lügen, Fake News, den Fälschungen mit Hilfe von KI, bleibt aber doch die Frage: Was ist nun Wahrheit? Diese Frage haben wir vorhin in den Raum gestellt. Was ist Wahrheit?
Wahrheit ist eine Aussage, die den Faktencheck besteht. So denkt man. Aber für mich ist Wahrheit eine Person. Er ist die Wahrheit, Jesus Christus. In seinem Leben ist keine Sünde. Wenn ich auf Jesus schaue, dann ist da keine Lüge, keine Manipulation. Jesus hat keine Hintergedanken. Jesus hat ein reines Herz. In ihm gibt es nichts Schlechtes. Bei ihm gibt es keinen Hass. Er ist pure Liebe. Wahrheit in der Bibel, das ist die verlässliche Treue Gottes, die in Jesus sichtbar wird und die das Leben und Handeln der Menschen bestimmt. Wie kann mir dieses Wissen in all der Dunkelheit helfen?
Da wir über Dunkelheit sprechen, warum ist es so wichtig, dass Jesus sagt, er ist das Licht?
Weil Gott sagt, dass in Jesus keine Finsternis ist, nur Licht. Unser Problem als Menschen ist, dass wir uns nicht auf Gott ausrichten, sondern uns von Gott wegdrehen. Wir schauen auf unseren Schatten und dieser Schatten, das sind unsere Ängste. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn ich mich Jesus zuwende, dann bin ich wie eine Photovoltaikanlage. In der Nähe von Jesus tanke ich Energie auf. Er gibt mir Zuversicht und Kraft. Ich bin gewiss, Jesus ist stärker als alle Dunkelheit. Also ist es wichtig, sich umzudrehen, sich dem Licht Jesu zuzuwenden. Dann ist der Schatten hinter mir. Und durch Jesus können wir auch Licht in der Welt sein.
Also gute Taten können wir nicht aus eigener Kraft bewirken. Das muss Jesus in uns bewirken. Das ist genau wie bei der Photovoltaik. Man muss die Kraftquelle anzapfen. Wo hast du eigentlich das Licht von Luzi?
Wo habe ich das Licht von Luzi? Ja, das zeige ich nachher.
Guck mal, das ist doch hier. Das ist die Zapfstelle.
Ja. Wende ich mich jedoch von Jesus ab, kehre ich ihm den Rücken, dann liegt ein dunkler Schatten vor mir.
Wenn ich mich Jesus zuwende, dann wende ich mich dem Licht zu, dann ist der Schatten hinter mir. Aber die Probleme, die sind dann doch nicht weg.
Nein, sie sind da. Die Welt ist nicht besser geworden. Aber in Jesus bekomme ich Mut und Kraft, auch Licht zu sein. In Matthäus 5, Vers 16 steht: So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Es ist die Liebe Gottes, seine Agape, die dazu führte, dass Gottes Sohn in diese Welt kam, um uns zu erlösen, um uns vorzulegen, wie er sich unser Leben gedacht hat. Jesus kam als ein Segen in diese Welt. Er will nicht richten, sondern retten. Er will nicht strafen und maßregeln. Er will Gottes bedingungslose Liebe leben und vorleben. Das hat er bei allen Widerständen getan. Und wir dürfen auch bei allen Widerständen Gottes Liebe leben und weitergeben. In Gottes Liebe, der Agape, hat Jesus Christus das Böse besiegt.
Selbstlose Liebe, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat, ist zweifellos die stärkste Macht, die es auf unserer Erde gibt. Und er gibt uns den Auftrag, diese Liebe zu leben.
Aber wir müssen auch über eine andere dunkle Wolke sprechen, einen Schatten, der vor uns liegt. Vorhin haben wir über die politische Situation gesprochen. Aber ich empfinde auch, dass das Christentum in Europa sich in Zeiten des abnehmenden Lichts befindet.
Wieso meinst du, dass auch die Christen vom abnehmenden Licht betroffen sind?
Da ist zu lesen, dass im vergangenen Jahr etwa 400.000 Menschen aus den evangelischen Landeskirchen ausgetreten sind und eine ähnlich große Zahl aus der katholischen Kirche. In den Freikirchen sieht es auch nicht viel besser aus. Was die Austritte anbetrifft, macht es mich sehr traurig, denn es zeigt, dass viele Menschen von den Kirchen enttäuscht sind. Sie haben das Gefühl, dass Kirche ihnen nichts Positives bringt. Und in den Medien wird alles getan, um die Enttäuschung zu verstärken.
Und es gibt Parteien, die wollen den Kirchen, die ihnen nicht wohlwollend gesinnt sind, den Geldhahn abdrehen. Und auch in den meisten Freikirchen gehen die Mitgliederzahlen zurück, hast du ja gesagt. Es ist auch so, dass die Medien darauf aus sind, negativ über Kirchen zu berichten. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die sogenannten Recherchen voreingenommen sind, aber sie erzielen eines: Menschen wenden sich von den Kirchen ab. In den Medien wird nach Versagen und Schuld der Kirchen gesucht und auch Versagen mit Hilfe von alternativen Wahrheiten gefunden.
Das macht mich traurig, aber ich will nicht resignieren. Es gibt Hoffnung, das haben wir im Kinderteil mit Luzi erlebt. Ein kleines Licht hat viel bewirkt. Luzi hat in der Dunkelheit des Zimmers das kleine Licht gesehen, sie hat es wahrgenommen und das Licht hat ihr die Angst genommen. Das Licht Jesu wird nie erlöschen. Auch in der dunkelsten Dunkelheit wird es wahrgenommen. Ich habe darüber gebetet und Gott hat mir ein Bild geschenkt. Es ist das Bild von einem Moorbrand, eigentlich etwas Negatives. Bei diesem Moorbrand, da wird ungeheuer viel Aufwand betrieben, um das Feuer zu löschen. Es gelingt, aber unter dem Moor schwellt das Feuer weiter und es entflammt an einer anderen Stelle.
Und so ist es auch mit dem Feuer des Glaubens. Es wird viel unternommen, manchmal auch innerkirchlich, um das Feuer zu löschen. Aber es ist nicht tot zu kriegen. Es flammt immer wieder auf.
Diesmal habe ich das Gefühl, dass gerade von der katholischen Kirche wichtige geistliche Impulse ausgehen, von denen alle Kirchen und Gemeinden profitieren können. Da war Anfang Januar der Mehr 2026 Kongress in Augsburg mit mehr als 11.000 Teilnehmern aus allen Kirchen. Eingeladen dazu hatte das katholische Gebetshaus Augsburg. Wen es interessiert, es gibt auch in Deutschland in Freikirchen geistliche Aufbrüche. Es gibt in den Medien also auch gute Nachrichten.
Und da treffe ich jemanden mit einer typischen DDR-Sozialisation, ohne jegliches christliche Erziehung oder Kontakt. Und was macht die Person? Sie geht ins Netz, findet Predigten, die sie Jesus näher bringen. Sie findet eine Gemeinde und entscheidet sich für Jesus. Das ermutigt mich, gibt mir Hoffnung.
Also, das Netz kann auch für manches gut sein. Ja, die dunklen Wolken sind zwar noch da, aber ich bin gewiss, dass Jesus, das Licht der Welt, alle Dunkelheit besiegt. Ihm will ich vertrauen.
Wende dich zum Licht. Schaue nicht mehr auf die Schatten, auf die Dunkelheit. Dreh dich um. Wende dich zum Licht. Einstein soll gesagt haben, es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu, Jesus Christus. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Also drehen wir uns zu ihm, dem Licht.
Und denkt daran, diese Lampe leuchtet nur, wenn sie Kontakt zur Kraftquelle hat. Amen.